Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich will es heute mal wieder so machen, wie die Hannah Kauhaus das am Ostermontag so schön gemacht hat, direkt am Text entlang predigen. Und deshalb ist er auch im Blättchen und ich empfehle euch, einen Kugelschreiber auszupacken und das Blättchen aufzuschlagen und euch die Worte zu unterstreichen und mit Ausrufezeichen zu versehen, die euch besonders wichtig werden. Und ihr seht dort auch, dass der Predigttext 4 Teile hat. Und im ersten Teil geht es um die Wirkung der Auferstehung von Jesus. Im zweiten Teil geht es um die Fülle an Hoffnung, die Gott uns schenkt. Im dritten Teil geht es um die Probe der Leiden. Und im letzten Teil geht es um die Zukunft, die Gott uns verspricht. Ich lese uns den Predigttext aus dem ersten Kapitel ganz am Anfang des ersten Petrusbriefes. Gelobt sei Gott, sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns neu geboren. Durch die Auferweckung von Jesus Christus aus dem Tod hat er uns eine lebendige Hoffnung geschenkt. Es ist die Hoffnung auf ein unvergängliches, reines und unverlierbares Erbe. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Und er bewahrt euch durch seine Macht. So erlangt ihr durch den Glauben die Rettung, die am Ende der Zeit offenbar werden soll. Darüber könnt ihr euch freuen, auch wenn ihr nach Gottes Willen jetzt erst einmal eine kurze Zeit leiden müsst. Denn ihr werdet mehrfach auf die Probe gestellt. Das dient dazu, dass euer Glaube sich als echt erweist. Er ist wertvoller als vergängliches Gold, das im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird. Dafür werdet ihr bei der Offenbarung von Jesus Christus Lob, Herrlichkeit und Ehre erfahren. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Deshalb könnt ihr jubeln in unaussprechlicher Freude, die schon von der künftigen Herrlichkeit erfüllt ist. So erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Petrus schreibt an alle Gemeinden, sein Brief ist ein Rundschreiben an die Christen auf der ganzen Erde, und er startet mit dem, was programmatisch für Christsein typisch ist, mit dem Grundton der Freude. Ihr habt eine lebendige Hoffnung. Er gratuliert den Christen dazu, wie großartig sie beschenkt sind. Und diese Freude und diese Hoffnung kommt nicht aus den äußeren Umständen. Die waren bei Petrus mindestens so schwierig wie bei uns. Ihr wisst vielleicht, er wurde in Rom gekreuzigt, ist für seinen Herrn gestorben. Sondern diese Freude und diese Hoffnung kommt von Gott her, von dem, was Gott getan hat, als er Jesus auferweckt hat. Und diese Auferweckung hat viele Folgen für unser Leben. Eine zum Beispiel ist, dass Jesus mit seiner durchgehaltenen Liebe nicht der Verlierer geblieben ist, sondern den Sieg bekommen hat von Gott. Das bedeutet, dass alle, die mit Jesus auf der Verliererseite des Lebens stehen, auch diese Zusage haben: Gott macht dich zum Sieger, zum Überwinder. Die Auferweckung bedeutet auch, dass der Tod keine endgültige Macht mehr hat, obwohl er uns oft noch sehr erschreckt, besonders wenn er in unserem Bekanntenkreis oder in unserer Familie vorkommt. Neulich ein schlimmes Video gesehen aus Norden Nigeria, wie leicht es ist, Menschenleben zu beenden. Das ist erschreckend. Aber Jesus sagt: Fürchtet euch nicht vor denen, die euren Körper töten können, aber eure Seele nicht töten können. Fürchtet euch vielmehr vor Gott, der den ganzen Menschen in die Hölle verdammen kann. Der Tod hat seine Macht verloren für alle, die zu Jesus gehören. Das bedeutet, wenn ich zu ihm gehöre, kann ich getröstet sterben. Ich weiß, Gott erhält meine Persönlichkeit, auch wenn mein Körper stirbt. Ich bin direkt bei Jesus am anderen Ufer, wenn ich diese Welt verlassen muss. Ich habe auch aus unserer Gemeinde schon Menschen begleiten können, die das handfest erlebt haben. Getröstet im Frieden zu Jesus gehen. Petrus sagt in Vers 3, wenn Jesus in unser Leben tritt, dann ist das wie neu geboren werden, ein innerlich neuer Mensch werden. Er sagt nicht nur, wie neu geboren werden, das ist kein Vergleich, sondern es ist wirklich eine Neugeburt. Ich traf vorgestern eine Frau, die bei uns an so einem Mini-Glaubenskurs teilgenommen hat, vor 3 Jahren. Und sie hat dazu Jesus gefunden, hat sich und ihr Kind taufen lassen. Manche kennen die vielleicht, ist kein Geheimnis. Manja. Und sie ist leider selten im Gottesdienst. Das ist bei ihr familiär schwierig. Aber seit sie zu Jesus gehört, strahlen ihre Augen. Wenn ich sie in der Stadt treffe, ich sehe ihr das von Weitem an. Der Heilige Geist hat sie innerlich zu einem neuen Menschen gemacht. In ihrem Herzen wohnt eine tiefe Freude, die Gewissheit, von Gott geliebt und geleitet zu sein, völlige Vergebung zu haben und eine große Zukunft vor Augen. Es ist nicht nur ein Vergleich, wenn Petrus sagt, ihr seid neu geboren, sondern eine geistliche Realität. Wer glaubt und Jesus als Herrn hat, ist ein neuer Mensch geworden. Für viele Christen ist das ein wichtiger Ausdruck, den Petrus hier verwendet. Wiedergeboren sein, born again. In Afrika ist mir das oft begegnet. Für Menschen, die Jesus entdeckt haben, die von einer bloßen formalen Kirchenzugehörigkeit zu einer inneren Beziehung zu Gott gefunden haben. Menschen, die wirklich von innen erneuert wurden, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. So spricht Petrus in Vers 8 von denen, die Jesus lieb haben. Christen sind Menschen, die Jesus Christus lieben, als ihren Herrn und Erlöser. Das ist leider nicht überall eine selbstverständliche Definition. Es gibt auch viele Theologen, die Christsein ganz anders definieren. Aber der Apostel sagt, Christsein heißt neugeboren werden, ein Mensch werden, der Jesus Christus lieb hat. Im 2. Absatz geht es um die Fülle der Hoffnung. Was ist denn diese Hoffnung, die da so in uns lebendig ist? Was erwarten wir da von Gott? 3 Dinge zählt Petrus hier auf. Guckt es euch an. Er redet von einem unverlierbaren Erbe. Dann sagt er, ihr werdet bewahrt durch Gottes Macht. Und dann sagt er, ihr werdet gerettet am Ende der Zeit. Unvergängliches Erbe? Die meisten von euch, denen wird es so gehen wie mir. Vielleicht gibt es ja überhaupt jemand anders, aber bei mir ist es so, ich habe kein großes Erbe zu erwarten. Ich komme aus keiner reichen oder berühmten Familie. Ich bin nicht adelig. Wir haben kein großes Erbe zu erwarten. Erbe sein ist verknüpft mit dem Status der Herkunftsfamilie. Wer den Fürst von Monaco als Vater hat, den erwartet ein fürstliches Erbe. Petrus überträgt das und sagt, du bist ein Kind des Königs aller Könige. Darum erwartet dich ein königliches Erbe. Durch Jesus bekommst du eine Würde, die alle Hoheit von Präsidenten, Mächtigen und Reichen dieser Welt weit übersteigt. Vergiss nie, wer du bist, wie wertvoll du bist. Du bist Erbe des ewigen Königs. Da ist das doch vergleichsweise völlig lächerlich, was für ein Hype um Meghan und Prinz Harry gemacht wird. Du bist 1000-mal reicher als alle Royals dieser Welt. Du bist Erbe des ewigen Königs. Gott, der Vater, wird zu dir sagen, wie er im Gleichnis zum verlorenen Sohn sagt, was mein ist, ist auch dein. Ihr werdet die Welt zum Erbe haben, nicht weniger. Vergiss es nicht, dass du ein Königskind bist. Christen vor ihren Verfolgern und Mächtigen haben das immer wieder gelebt, so wie Jesus ohne Angst und nicht eingeschüchtert vor Pilatus steht und sagt: Mein Reich ist nicht von dieser Welt und du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Mit solchem Stolz der Kinder Gottes, mit solcher Würde sind Christen immer wieder aufgetreten. James Graf von Moltke vor dem Nazirichter, vor dem Volksgerichtshof. Und so war die Rollen, dass die Rollen umgetauscht waren, dass der Freisler der Angeklagte war und James Graf von Moltke der Ankläger, weil er diese Souveränität, diese Königswürde Christi in sich hatte. Oder wie Eusebius berichtet, bei den Verfolgungen in Lyon in der frühchristlichen Kirche, da wurde ein alter, weiser Mann vor den Prokurator gerufen, und der den Kaiserkult verweigert hatte. Und der Prokurator schrie ihn an: Wer ist das, den du da anbietest? Und da sagt der alte Mann nur ganz in Frieden und sagt: Wenn du würdig bist, wirst du ihn erkennen. Wenn du würdig bist, wirst du Christus erkennen. Zum Erbe kommt die Bewahrung. Petrus sagt in Vers 5, ihr werdet durch Gottes Macht bewahrt. Was ist denn damit gemeint? Im alten Bund, da war Bewahrung klar, dass Gott die Frommen beschützt, dass er die Menschen, die ihn suchen und ihm vertrauen, vor Unglück und Krankheit behütet. So heißt es Psalm 91, Vers 7, wenn auch Tausende zu deiner Seite fallen und Zehntausende zu deiner Rechten, wird es doch dich nicht treffen. Keine Plage wird sich deinem Haus nahen. Nach seiner Weisheit, wenn es Gottes Plan ist, handelt Gott auch heute noch so an seinen Christen. Es gibt wunderbare Bewahrung. Katrin und ich, wir waren öfter zum Kaffee eingeladen in meiner Vikariatsgemeinde, als ich noch so ein kleiner Vikar war, vor 26 Jahren. Und da war der Horst Maas, und das war ein Mensch, der so viel Liebe hatte. Der war noch mit 80 Jahren Kindergottesdiensthelfer und die Kinder haben an ihm geklebt. Ja, das war Wahnsinn. Und der hat immer erzählt, wie er in Einfalt im Krieg sein musste als Soldat und immer über die anderen gegnerischen Soldaten rübergeschossen hat, weil er bloß keinen treffen wollte. Und wie die Kugeln um ihn rumgeflogen sind und alle seine Kameraden da gestorben neben ihm. Und ihn hat es nicht getroffen. Ja? Wenn Tausende fallen zu deiner Seite und Zehntausende zu deiner Rechten, wird es doch dich nicht treffen. Klaus Michel aus Volkenroda war bei uns zum Mittagessen zu Gast. Kurz so im Jahr 2006, 2005 muss es gewesen sein. Er hatte Kontakte nach Indonesien zu Christen. In Banda Aceh in Indonesien gilt die Scharia. Es ist eine starke muslimische Mehrheit. Die haben den Christen dort verboten, Weihnachten zu feiern. Im Jahr 2004 war das. Dann sind die Christen, um trotzdem Weihnachten zu feiern, in den Dschungel gegangen, in die Berge, und haben oben in den Bergen Weihnachten gefeiert. Während sie oben Weihnachten gefeiert waren, kam unten der Tsunami und hat die ganze Stadt zerstört. Es war wie bei Lot in Sodom. Es gibt wunderbare Bewahrung. Die Christen sind dann wieder runter und haben den anderen Menschen geholfen, die Häuser wieder aufzubauen. Oft macht Gott es aber auch anders. Im Neuen Bund steht die Bewahrung im Zeichen des Kreuzes. Gott bewahrt die Seelen seiner Kinder, aber nicht immer vor Unglück und Katastrophen, sondern durch diese hindurch. Jesus selber wurde nicht im alttestamentlichen Sinn bewahrt, obwohl er leidenschaftlich darum gebetet hat, dass der Zorneskelch an ihm vorbeigeht, hat der Vater ihm das Kreuz, das Sterben für uns, zugemutet. Er hat ihn nicht davor bewahrt. Und trotzdem kam Gottes Güte an Jesus zum Ziel. Er hat ihn herrlich gemacht und genauso macht er es auch mit uns. Genauso macht er es auch mit unseren Geschwistern, die Ostern in den Gottesdienst gingen. Es gibt wunderbare Fotos, die Kinder alle vorne am Altar klatschen in die Hände, singen mit und wenige Minuten später wurden sie in die Luft gesprengt, weil ein Attentäter mit einem Geist des Hasses erfüllt dort hineinkam und diese Menschen getötet hat, weil sie Jesus, den Auferstandenen, gefeiert haben. Gott wird sie herrlich machen. Gottes Bewahrung kommt auch an ihnen zum Ziel. Er hat ihnen eine lebendige Hoffnung geschenkt durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Deshalb geht es im dritten Absatz auch um die Leiden. Gott sagt durch den Apostel, ihr müsst kurze Zeit leiden. Das mit der kurzen Zeit kann man ja zynisch finden, wenn manch einer vielleicht Jahre oder Jahrzehnte lang eine mühevolle Arbeit ertragen muss, die ihn wahnsinnig nervt, um seine Familie zu ernähren. Oder jahrzehntelang eine chronische Krankheit erduldet und nicht geheilt wird, obwohl viele für ihn beten. Aber es ist als Trost gemeint. Alles, was dir unendlich vorkommt und unerträglich, ist doch nur eine kurze Zeit, ist etwas Kleines gegenüber der Dauer des Glücks, das Gott für dich noch bereitet hat. Und er sagt, Petrus sagt außerdem, unsere Leiden haben eine pädagogische Wirkung. Sie testen und stärken unseren Glauben, so wie Gold durch Feuer gereinigt wird. Das ist auch die Erfahrung von vielen in der Gemeinde. Wenn wir in Not geraten, erkennen wir wieder die wahren Prioritäten in unserem Leben. Es geht gar nicht um die Luxusprobleme, die uns im Alltag sonst oft so viel beschäftigen. Es geht um die Verbundenheit mit Gott. Es geht um ewiges Leben. Es geht um sein Reich. Ein junger Mann, mit dem Hans-Gerd und Hartmut uns letzte Woche getroffen haben, der war so in seinen beruflichen Dingen verstrickt, verwickelt, dass er gar nicht mehr hier in der Gemeinde aufgetaucht ist, obwohl er hier mal Praktikum gemacht hat. Und dann musste er durch eine schwere Zeit gehen und seitdem ist er Feuer und Flamme von Neuem für Jesus und hat seine Prioritäten ganz neu geordnet. Leiden lehrt uns unsere Zerbrechlichkeit und Angewiesenheit. Gott wohnt bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Jesaja 57, 15. Die, die sich selbst für gesund halten, die brauchen keinen Arzt, sagt Jesus. Die sind blind für Gottes Erbarmen und Liebe. Sie meinen, sie bräuchten das nicht. Leiden lehrt uns auch, die trügerischen Glücksversprechen unserer Welt zu durchschauen. Was zählt, ist Liebe, die den Schmerz aushält und übersteht. Was Petrus ausspricht, ist für mich die überzeugendste Antwort auf das Leiden, die es gibt. Die säkulare Weltanschauung unserer Zeit, die ist darauf aus, um jeden Preis Leid zu vermeiden und fremdes Leid zu verdrängen, nicht an sich ranzulassen. Beim Buddhismus geht es darum, möglichst empfindungslos zu werden für die Umwelt, möglichst aufzuhören, ein Individuum zu sein, um das Leid nicht mehr als solches zu empfinden. Der Islam erklärt das Leiden mit der Allmacht und Willkür Allahs. Inshallah, wenn es der Allmächtige so geschehen lässt, musst du dich dem unterwerfen. Dir bleibt nichts anderes übrig. Die christliche Antwort ist, dass Leiden nicht ursprünglich Gottes Absicht war. Es ist am Anfang nicht da gewesen und wird am Ende nicht mehr sein. Es kommt durch die Sünde der Menschen, aber Gott gebraucht es zum Guten an denen, die ihn suchen und ihm vertrauen. Und Gott selber hat unser Leiden geteilt aus Liebe. Er ist selber ein sympathischer, wörtlich mitleidender Gott geworden. Gott ist sympathisch geworden in Jesus. Und er wird alles Leid beenden, wenn Jesus in Herrlichkeit kommt. Davon redet der letzte Absatz. Mit der Offenbarung, dem Offenbarwerden von Jesus Christus, ist gemeint, dass Jesus eines Tages für alle sichtbar wird, als der, der er heute schon ist, als der Sohn Gottes, der mit Macht regiert. Petrus redet vom jüngsten Tag, den wir erwarten, wenn wir im Glaubensbekenntnis sprechen, er wird kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Neulich bei einem Seminarabend zu unserem Jahresthema von Gott reden, gab es ein Rollenspiel. Einige von euch waren dabei, die werden sich erinnern, aber den anderen erzähle ich das. Wir hatten so eine Übung, wir sollten uns vorstellen, wir sitzen im ICE, einer spielt den Christen, der andere einen Nichtchristen, der sich daneben setzt. Die beiden kommen ins Gespräch und dann ist der Christ herausgefordert, was zu sagen, wieso er in der Bibel liest oder wieso er gläubig ist. Und eines dieser Gespräche lief so ab, dass irgendwann die Frau, die die Christin spielte, gesagt hat, ich freue mich so sehr darauf, wenn ich bei dem großen Fest bei Jesus dabei sein werde. Da hat plötzlich der Gesprächspartner sozusagen ganz vergessen, dass er jetzt eigentlich den Nichtchristen spielen soll und sagt aus tiefstem Herzen, genau, da freue ich mich auch schon so sehr drauf. Petrus wäre begeistert gewesen. Er hat es wirklich verstanden, wenn Petrus dabei gewesen wäre. Genau das meint er, wenn er in Vers 8 sagt, ihr könnt jetzt schon vor Freude jubeln, weil ihr dann von Jesus Lob und Herrlichkeit erfahren werdet. Wir sehen ihn nicht, aber wir wissen, er ist da und wir lieben ihn schon jetzt. Wir stehen noch im Dunkel, aber sein Licht kommt schon herein. Wir tun das Gute ohne Dank, aber er sieht ins Verborgene und wird uns dafür loben. Wir ertragen noch die Verborgenheit Gottes, aber wir werden ihn selber sehen. Letzten Donnerstag kam Ulrike in mein Büro vormittags. Sagt zu mir, also sinngemäß, ich entschuldige Ulrike, wenn ich dich nicht ganz wörtlich wiedergebe, aber so ungefähr stimmt's, glaube ich. Jörg, ich habe da mal eine theologische Frage. Da wäre ich natürlich neugierig. Sie hat mich bei meiner Berufsehre gepackt und sie fragt, wie ist denn das mit der Seele? Wann kommt die Seele in den Körper eines Menschen und wann verlässt sie ihn wieder? Also vor allen Dingen, wann kommt sie hinein? Das war ja so die Frage. Ich musste mit den Schultern zucken und sagen, auf diese Frage gibt es keine klare Antwort in der Bibel von Gott. Aber die Bibel unterscheidet Seele und Leib und hält sie doch zusammen. Während von Platon her im Volksglauben, im hellenistischen Volksglauben zur Zeit von Jesus, der Leib abgewertet wird, ist das bei Juden und Christen ganz anders. Da ist der Körper kostbar. Deshalb haben wir ja so ein Teenstar-Seminar gemacht, wo die jungen Leute gelernt haben, ihren eigenen Körper als Geschenk von Gott kostbar wertzuschätzen. Er wird sogar als Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet. In 1. Korinther 15 sagt Paulus sogar, dass schon unser irdischer Leib Doxa, Herrlichkeit hat. Leider hat der Platonismus später die Kirche infiziert, sodass man dann gegen die Bibel gelehrt hat, die Enthaltsamkeit oder das Mönchtum sei etwas Besseres als eine liebevolle Sexualität in der Ehe. Das hat viel Leid und Unglück bis heute über die Christenheit gebracht. Aber hier in Vers 9 sagt Petrus doch nochmal, dass es diese Unterscheidung gibt von Leib und Seele. Das Ziel eures Glaubens ist die Rettung der Seele. Es geht Gott zuerst um unseren inneren Menschen, um unsere Persönlichkeit. Und unsere Persönlichkeit, unseren Charakter, den will er von Sünde befreien und durch seinen Geist erneuern. Und unsere Seelen werden vor Gottes Strafgericht gerettet werden, weil Jesus für uns eintritt. Und dann, ganz am Ende, wird Gott ihnen auch einen erneuerten Leib geben, wo wir uns natürlich auch wieder erkennen werden, so wie es an Jesus geschehen ist, der auch noch die Nägelmale des Gekreuzigten trug. Gott errettet unsere Seelen und er schenkt uns einen neuen Leib. Es gibt lebendige Hoffnung für jeden, der durch Jesus wiedergeboren ist. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.